Das gleiche in Grün Weekly am 5. Juni 2026. Herzlich willkommen da draußen. Wir haben Kalenderwoche 23 und dementsprechend auch wieder eine neue Folge mit ganz vielen Dingen, die wir heute besprechen und vorstellen wollen. Und wie ich gehört habe, Moritz, du fängst an und hast eine Fortsetzung mitgebracht.
So ist es. Letzte Woche ging es hier um die DN-Recherche, die schwedische Zeitung, die aufgeschlüsselt hat, wie Scania und Volvo die EU-CO2-Ziele für Lkw weichgeklopft haben. Diese Woche, also die Fortsetzung, hat mir auch wieder Lydia direkt aus Schweden geschickt, in der englischsprachigen Variante, damit ich es lesen kann. DN, die Zeitung, hat den Scania-Chef Christian Levin zum großen Interview getroffen und der verteidigt das Lobbying offensiv, schiebt die Verantwortung aber zurück an die Politik. Zur Erinnerung, Levin führt nicht nur Scania, sondern auch die VW-Tochter Traton, also auch MAN. Und damit ist das nicht nur eine schwedische, sondern eben auch eine durchaus deutsche Geschichte. Das Kernargument, sein Kernargument, die EU drohe Herstellern mit Milliardenstrafen, wenn sie zu wenige E-Lkw verkaufen. Aber, so sagt er, wenn es eben keine Ladeinfrastruktur und keine Käufer gäbe, warum sollte man sie denn dafür bestrafen? Schuld seien die Politiker in Brüssel, in Stockholm, nicht Scania. Die Zahlen dahinter, Scania wollte 2025 eigentlich jeden 10. verkauften Lkw elektrisch, also in der batterieelektrischen Version, ausliefern. Tatsächlich ist es aber weniger als einer von 100 und naja, da ist so ein 50%-Ziel für 2030 natürlich auch relativ ambitioniert, davon heute aus hinzukommen. Spannend wird es in dem Interview jetzt, was Levin stattdessen fordert, statt dieser Quote, höhere Spritpreise. Er will die Steuervergünstigung auf Diesel und Benzin abschaffen, zumindest für Gewerbe, das EU-Emissionshandelssystem ETS2 endlich einführen, damit der Verkehr für seine Emissionen zahlt, wie die Industrie längst. Und öffentliche wie private Einkäufer sollen emissionsfreien Transport verlangen. Die Senkung von Beimischungsquote und Spritsteuer durch die schwedische Regierung vor einiger Zeit nennt er schlicht sehr dumm. Wir erinnern uns kurz an den Fakt aus der letzten Woche. Durch diese Entscheidung sind eben die CO2-Emissionen im Straßengüterverkehr in Schweden ordentlich nach oben geschossen. Mehrere von der Zeitung DN befragte Kritiker sehen die Hersteller dann aber doch auch ein bisschen in der Pflicht. Halbherzige Investitionen, zu hohe Preise. Der Scania-CEO weist das vehement zurück. Mit E-Lkw verdiene Scania kein Geld, Preisdumping sei keine Lösung. Und er fordert tatsächlich noch ein weiteres Aufweichen der Anforderungen und sagt, wenn Europa diesen Technologiewechsel nicht hinbekomme, werde der ganze Kontinent zu einem zweiten Kodak. Ich finde den Vergleich mindestens mal bemerkenswert, denn Kodak selbst hatte ja damals die erste Digitalkamera erfunden, wollte aber eben das hochprofitable analoge Geschäft nicht kannibalisieren und hat dann den Wandel komplett verschlafen. Ich bekomme beim Lesen des Interviews auch ganz starke Kodak-Vibes, aber ein bisschen anders als der Herr Levin. Wir fassen also zusammen, alle Schuld außer Scania. Man will ja, aber. Das Lied kommt einem ja durchaus bekannt vor, zum Beispiel auch von manchem Logistikdienstleister. Man wolle ja so gerne elektrische Lkw einsetzen, Saft verkaufen, was auch immer. Aber die Verlader, die wollen ja nicht. Und die Verlader, die würden ja auch voll gerne all in gehen bei dem Thema. Aber die Konsumenten, die wollen ja nicht. Oder der Handel oder irgendwer. So, ihr kennt das. Umso wunderbarer finde ich es dann ja immer, wenn es in dieser Kaskade des Leidens und der gegenseitigen Schuldzuschiebung dann manche Unternehmen trotzdem vorangehen. Da laden wir ja regelmäßig schöne Beispiele in den Podcast ein. Wir haben 3 Folgen aufgenommen in den letzten Wochen, die jetzt noch vor dem Sommer kommen werden, die so in die Richtung gehen. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. So, im Redaktionsplan steht jetzt Horizonte 2045. Herrgott, klingt das futuristisch. Was steckt dahinter, Timo?
Ja, genau. Das ist auch futuristisch. Ich habe eine Studie mitgebracht, die mir persönlich am Herzen liegt. Nicht nur die Studie, sondern eben auch das Thema, weil es eben über Nachhaltigkeit auch hinausgeht. Das beinhaltet dann natürlich auch Nachhaltigkeit. sondern es ist der Zugang zu Zukunftsszenarien. Und diese Studie, du hast den Namen schon verraten, lautet Neue Horizonte 2045, Missionen für Deutschland. Es wurde vom Verein D 2030, Deutschland Neu Denken e.V. herausgegeben in Kooperation mit SCMI und Foresight Lab. Die Studie basiert auf einem Open Foresight Prozess mit einem rund 50-köpfigen Szenario-Team aus Zukunftsforschung, Wissenschaft, Wirtschaft, Verwaltung und Zivilgesellschaft. Die zentrale Frage darin lautet, welche Zukunft können wir eigentlich wollen? Und ich finde, genau so eine Frage wird einfach viel zu selten gestellt. Denn ganz ehrlich, Zukunft passiert ja nicht einfach nur. Zukunft wird vorbereitet, es wird verhandelt, gestaltet oder eben auch manchmal verschlafen. Und deshalb wünsche ich mir schon lange, dass gerade Unternehmen Zukunftsforschung und Szenarioarbeit viel häufiger nutzen. Nicht als nette Kreativübung oder so, sondern eben als ernsthafte strategische Praxis. Und diese Studie kann dafür aus meiner Sicht wirklich eine Inspiration sein. Branchenunabhängig, aber eben auch für die Logistik. Im Kern schaut der Report bzw. die Studie auf Deutschland im Jahr 2045, denn das ist das Jahr, in dem Deutschland klimaneutral sein will. Und die Studie macht sehr deutlich, mit dem, was derzeit passiert, ist keineswegs sicher, dass dieses Ziel erreicht wird. Das ist keine Überraschung. Gleichzeitig erleben wir eine gesellschaftliche Polarisierung, gerade bei Themen wie Klimawandel, Transformation und Veränderungsbereitschaft. Und genau deshalb reicht es eben nicht nur zu fragen, was wahrscheinlich passieren wird. Die Zukunftsszenarien sind bewusst keine Prognosen, sondern unterschiedliche Zielbilder, also verschiedene Antworten auf eben diese Frage, was könnten wir wollen. Die Autorinnen und Autoren entwerfen nicht einfach eine Zukunft, sondern gleich 7 verschiedene Szenarien. Manche davon setzen eher auf grünes Wachstum und technologische Innovation. Andere gehen deutlich weiter und zeichnen ein Bild von grundlegender Transformation. Eben mit verändertem Wohlstandsverständnis, anderen Lebensstilen, neuen Formen von Teilhabe und einem Wirtschaftsmodell, das sich vom alten Wirtschaftswachstumsparadigma löst. Und genau das finde ich so wertvoll an Zukunftsforschung. Sie tut nicht so, als könne sie die Zukunft vorhersagen, aber sie hilft uns, Möglichkeitsräume sichtbar zu machen. Und ohne eine Vorstellung von Zukunft gibt es eigentlich auch kaum echte Handlungsräume. Erst wenn wir anfangen, uns unterschiedliche Zukünfte konkret vorzustellen, können wir überlegen, an welchem wir partizipieren wollen, welche wir fördern und welche wir lieber vermeiden möchten. Planung bekommt dadurch erst eine Richtung. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum mich solche Studien so faszinieren. Sie erzeugen nicht nur Orientierung, sondern auch ein Stück weit Zuversicht. Nicht, weil plötzlich alles einfach wird, sondern weil Zukunft dadurch weniger wie ein Schicksal wirkt und mehr wie etwas, das wir mitgestalten können. Und dieses Gefühl von Gestaltungsmacht schafft letzten Endes Hoffnung. Und Hoffnung ist wiederum die Grundlage für Optimismus. Und gerade in Nachhaltigkeitsdebatten, die sonst schnell von Krisen, Verzicht und Überförderung geprägt sind, ist das doch sehr wichtig. Das ist ein kleiner persönliches Statement an der Stelle. Die Ergebnisse der Studie sind in jeder Hinsicht interessant. Die Szenarien, die in unserer heutigen Realität am nächsten sind, gelten zwar vielen als plausibel, aber gewünscht wären vor allem die Szenarien, die stärker auf Veränderungen setzen. Das heißt, viele Menschen ahnen offenbar, und das ist interessant, dass die Antworten auf Klima- und Nachhaltigkeitsfragen nicht im Weiter so liegen, sondern in einer aktiven Transformation. Die Studie benennt dafür einige zentrale Voraussetzungen: mehr Visionsorientierung, mehr Veränderungsbereitschaft, eine konsequente Klimapolitik, ein neues Verständnis von Wohlstand, nachhaltigere Lebensstile, neue Beteiligungsformen und zukunftsfähige Infrastrukturen. Für mich ist die eigentliche Botschaft deshalb, Nachhaltigkeit braucht nicht nur Ziele und Maßnahmen, sondern eben auch solche Zukunftsbilder. Also Erzählungen davon, wie ein gutes Leben in einer klimaneutralen, sozial gerechten und resilienten Gesellschaft aussehen kann. Und genau hier kann die Zukunftsforschung eine enorme Rolle spielen, in Politik, aber eben auch in Unternehmen. Denn wer keine Vorstellung von Zukunft entwickelt, reagiert am Ende nur noch auf das Hier und Jetzt. Und wer sich dagegen mit möglichen Zukünften beschäftigt, schafft eben Orientierung, erweitert Handlungsräume und kann bewusste Entscheidungen treffen. Oder ganz kurz gesagt, Zukunftsszenarien, wie in dieser Studie, sind nicht nur Analyseinstrumente, sie sind auch Hoffnungstechnologien. Und vielleicht brauchen wir davon gerade im Nachhaltigkeitskontext sehr viel mehr. Schaut also mal rein in den Studien, setzt euch mit diesen Szenarien auseinander und ich hoffe, dass Unternehmen auch in Führungsriegen, im Managementbereich über solche Szenarien halt debattieren, diskutieren und daraus für sich irgendwelche Handlungsräume offen machen.
Neue Horizonte brauchen wir in Hamburg jetzt ja auch. Ja, wird jetzt nicht mehr passieren, dass da die Olympiade kommt und dann magischerweise all die Probleme löst, die wir seit 30 Jahren haben.
Schade.
Aber ihr, Rhein-Ruhr, habt ja noch eine Chance. So, ich habe mal wieder ein Paper mitgebracht für diese Woche, einen konzeptionellen Beitrag von Andreas Stevenson Thorpe aus Porto und Frank Figge von der ESCP, erschienen in Business Strategy and the Environment, und dieses Paper versucht, einen Zielkonflikt aufzulösen, der uns im Nachhaltigkeitsdiskurs oft begegnet, und ich finde, das ist ein interessanter, eleganter Ansatz. So, der Ausgangspunkt ist, auf der einen Seite steht ja Ökoeffizienz, also mehr Wert aus weniger Ressourcen schaffen. Das, so eine Sichtweise hat einen großen Vorteil, denn sie verträgt sich mit Wirtschaftswachstum und den positiven sozialen Effekten. Aber zwei Schwächen. Erstmal, die Ergebnisse sind dann doch relativ abstrakt und die Kennzahl sagt einem eben nicht, ob man so auf der höheren Ebene, zum Beispiel auf nationaler Ebene, eigentlich auf Kurs ist oder nicht. Auf der anderen Seite von solchen KPIs und Kommunikationsmitteln kennen wir so zeitbasierte Tools wie der Earth Overshoot Day. Also wenn man sagt, so heute hast du die Ressourcen verbraucht, liebes Land, die du eigentlich hattest für dieses Jahr. Oder ganz ähnlich der Equal Pay Day, was ja auch das einfach eine schwierig greifbare Größe in ein Datum übersetzt. Das ist intuitiv, weil Daten versteht man eben besser. Diese zeitbasierten Tools blenden aber klassischerweise eben Wachstum und Wertschöpfung aus. So, und die Forschungsfrage dieses Papers lautet jetzt: Wie kann ein zeitbasierter Ansatz für CO2-Emissionen im Zugleich Produktion von Güter und Dienstleistungen berücksichtigen? Konzeptionell stützen sie sich auf die Idee, CO2-Emissionen als Ressourcen zu begreifen, denen ein Wert anhaftet, weil sie eben zur Wertschöpfung beitragen. So, jetzt springe ich im Paper zum Ergebnis. Das Ergebnis ist ein neuer Indikator, der für jede Organisation einen eigenen Overshoot-Day berechnet. Den Tag, an dem sie ihren fairen Anteil am sicheren CO2-Budget aufgebraucht hat. Die Logik, so in zwei Schritten erklärt: Erstmal geht es um die Ökoeffizienz der Firma, also die Wertschöpfung pro Tonne CO2. Die wird berechnet durch EBITDA plus Personalkosten als Näherung für Wertschöpfung, geteilt durch die Emissionen aus Scope 1 und 2. Und der zweite Teil ist der nationale Benchmark, also wie effizient muss eigentlich eine Tonne CO2 eingesetzt werden, damit das Land seine kombinierten BIP- und Klimaziele für 2030 erreicht. Und aus diesen beiden Größen berechnet man dann ein Datum. Und die Idee ist, wer genauso effizient ist, wie das Ziel verlangt, da reicht eben der Zeitraum bis zum 31. Dezember, das ist ein Jahr. Wer schlechter ist, rutscht früher ins Jahr. Wer besser ist, der kommt übers Jahr hinaus. Validiert wird das an einem Sample von großen britischen Unternehmen, aber das ist jetzt explizit nur Illustration dieser Rechenlogik. Und wenn wir uns jetzt ein paar Unternehmen angucken: EasyJet, 8. Januar, Glencore, 15. Januar, Shell, 26. Januar. So, jetzt aber gar nicht so, dass die alle Unternehmen im Sample im Januar liegen. Das wäre ja auch relativ uninteressant. Dann tatsächlich verteilt sich das über das ganze Jahr und es gibt sogar Beispiele, die ihren persönlichen Overshoot Day erst im darauffolgenden Jahr erleben würden. Kingfisher zum Beispiel im März des Folgejahres, das ist, wenn ich richtig gesehen habe, so eine Baumarktkette im Grunde. Reckitt ist ein FMCG-Hersteller aus dem Bereich Gesundheit, Hygiene, Haushalt, sogar erst Ende April des folgenden Jahres. Das heißt, effektiv ist es ein Maß dafür, wie meine aktuelle Emission gegen Wertschöpfungsperformance, ja, wie sich das einordnet in Wachstums- und Klimaschutzambitionen eines nationalen Kontexts. Wichtige Limitation: Scope 3 bleibt außen vor. Das ist eine konzeptionelle Entscheidung, und ich kann sie nachvollziehen. Der Preis ist dann natürlich, dass Firmen, deren eigentliches Problem zum Beispiel die nachgelagerten Emissionen sind, jetzt noch gar nicht mal Lieferkette, sondern wie bei Shell zum Beispiel, Verbrennung des Kraftstoffs, die erscheinen natürlich grüner, als sie sind. Also 26. Januar klingt ja schon hart, aber eigentlich mit Scope 3 natürlich deutlich früher. Trotzdem finde ich, das ist ein sehr spannender Ansatz, um ein besseres Gefühl für CO2-Emissionen so im Greater Scheme of Things zu bekommen. Denn Tonnen CO2 oder eine Veränderung zum Vorjahr oder so, das hilft, aber es gibt jetzt nicht besonders viel Kontext. Wie jeder etwas kompliziertere Indikator muss hier natürlich stark vereinfacht werden, aber spannendes Gedankenexperiment. Müsste jetzt mal jemand für die internationale Logistikkonzernlandschaft ausrechnen. Denn ein wichtiger Use Case, das sagen die Autoren auch, ist eben Benchmarking gegen den Wettbewerb innerhalb einer Branche. So, das Scope 3-Thema ist da vielleicht nicht ganz so einfach zu navigieren in unserem Kontext, aber das müsste man sich mal anschauen. Ich fände auf jeden Fall eine greifbare, leicht verständliche Art, CO2-Performance im Wachstum zu kommunizieren. Fände ich auf jeden Fall klasse. Das würde der Industrie helfen und vielleicht auch überraschende Ergebnisse zutage fördern. Müsste mal jemand machen.
Ich habe noch eine Kurznews. Und zwar habe ich diese Woche einen Pressebericht gelesen. Der ist schon ein bisschen älter, also auch von Mitte Mai, meine ich, von der Rewe Group. Und zwar haben die in Berlin-Lankwitz einen neuen Green Farming-Markt eröffnet. Ich persönlich finde dieses Konzept wirklich spannend. Aus meiner Sicht zeigt es nämlich sehr konkret, wie sich der Lebensmitteleinzelhandel gerade neu erfindet bzw. neu erfinden kann und welche Rolle Supermärkte künftig in einer nachhaltigen Wertschöpfung spielen können. Denn hier werden Lebensmittel nicht mehr nur verkauft, sondern eben direkt vor Ort mitgedacht, vom Anbau bis zum Verkauf quasi. Damit wird der Supermarkt selbst Teil der Produktion und nicht nur der Distribution. Das Konzept ist nicht neu, auch nicht bei Rewe. Einen Piloten haben die bereits vor ein paar Jahren in Wiesbaden, meine ich, gemacht, 2021. Das ist jetzt meines Wissens nach der zweite Markt. Was machen die dort? Direkt über der Verkaufsfläche entsteht Deutschlands größte Dachfarm. Auf rund 2760 Quadratmetern wächst dort künftig Salat, hydroponisch und weitgehend automatisiert, also nahezu ohne Erde und mit hoher Ressourceneffizienz. Ein geschlossener Kreislauf im Grunde genommen. Ernteverarbeitung und Verkauf liegen räumlich ganz nah beieinander. Die Wege werden massiv gekürzt und perspektivisch können so bis zu 900.000 Salatmischungen pro Jahr produziert und rund 500 Märkte in der Hauptstadtregion beliefert werden. Versorgt wird die Dachfarm unter anderem durch Abwärme aus dem Markt selbst, eine Wärmepumpe und Regenwasser aus der Zisterne. Der Markt selbst läuft mit 100% Grünstrom und wird zusätzlich durch Photovoltaik ergänzt. Und genau darin liegt für mich auch der eigentliche Mehrwert. Vorhandene Infrastruktur wird sinnvoll genutzt, Transporte werden weiter reduziert, Energie- und Stoffkreisläufe werden integriert und Nachhaltigkeit wird nicht nur idealistisch, sondern auch wirtschaftlich und skalierbar gedacht. Und ganz ehrlich, genau solche Lösungen brauchen wir aus meiner Sicht viel öfter. Für mich hat das Ganze aber auch noch eine ganz persönliche Note, Moritz, wie du weißt, weil ich mich mit dem Thema Indoor und Vertical Farming schon seit langer Zeit sehr verbunden fühle. Vielleicht schaue ich gerade auch deshalb mit besonderem Interesse auf solche Vorzeigeprojekte.
Und wir schließen mit einer Empfehlung. Timo hatte vor einigen Monaten zum Start der Reihe schon mal über Fun Facts gesprochen, eher so als allgemeine Empfehlung. Fun Facts ist ein Nachrichtenformat, das Fakten durch Humor und Prominenz zu mehr Reichweite verhelfen will. Die Hosts wechseln täglich, denn Fun Facts ist ein Gemeinschaftsprojekt, tatsächlich eine GmbH im Gemeinschaftseigentum, glaube ich, ohne Sender, ohne Konzern dahinter, gestartet und getragen von den KünstlerInnen selbst, kann man angucken auf YouTube. Ich habe ein paar Ausgaben gesehen, der Unterhaltungswert hängt für mich sehr stark davon ab, wer da präsentiert. Es ist schon durchwachsen, das kann man schon sagen. Eine Folge aus dieser Woche möchte ich euch aber sehr gerne ans Herz legen. Wer dein Strom wirklich teurer macht, mit Marc-Uwe Kling, dem Autor der Känguru-Chroniken. Da geht ganz viel um Netzausbau, das ist unterhaltsam und man lernt was. 19 Minuten im Grunde wie so ein klassisches Late-Night-Stück von John Oliver oder Jan Böhmermann aufgebaut. Tonbildschere und so die klassischen Mechanismen, die ich auch gern mag, schaue ich mir auch darum gerne an, verlinkt in den Shownotes. Das war's für heute. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Das Gleiche in Grün ist ein Podcast-Projekt von Timo Landner und Moritz Petersen. Neue Weekly-Folgen gibt's jeden Freitag. Jeden zweiten Dienstag gibt's eine neue Folge mit Gast. Bei Fragen und Anregungen erreicht ihr uns unter podcast@dgig.show.